Boris Becker hat einmal gesagt, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren.
Nachgefragt und
nachgedacht.
Aktuelle Themen aus dem mentalen Blickwinkel. Wir sind
Johannes, Mentaltrainer und Coach, und
Markus, freier Redner und Moderator.
Hi Johannes, na, wie war der letzte Monat?
Hi Markus.
Bildschirmzeit im Griff gehabt?
Ja, doch, muss ich sagen. Also ich arbeite da nach wie vor kontinuierlich dran. Ich muss gestehen, ich habe am Montag jetzt nicht in meinen Bericht reingeguckt von letzter Woche. Da muss ich definitiv noch nacharbeiten. Aber ich habe natürlich selber auch versucht, daran zu arbeiten und plane mir jetzt teilweise handyfreie Abende zum Beispiel ein.
Okay.
Oder ich plane ganz konkret, wann ich auf Insta was poste und den Content hochlade und so weiter.
Mhm.
Dadurch habe ich irgendwie klarere Zeiten und vermeide es, dass ich dann auf einmal 1,5 Stunden da am Handy hänge.
Ja, cool. Haben wir doch von uns selbst was gelernt.
Richtig. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, also ich bekomme das ja immer jeden Montag, macht es ja hier Bing, und dann kriege ich ja meine Bildschirmzeit. Also die war letzte Woche tatsächlich etwas weniger als in der Vorwoche.
Mhm.
Aber natürlich ist Social Media nach wie vor so das Hauptthema. Und ja, ich bin auch gerade dabei, eine Homepage zu überarbeiten. Das hat am Wochenende unheimlich viel Bildschirmzeit geraubt. Also von daher, ja, bin ich da aber so ganz zufrieden. Und es passt, meine Frau hat nicht gemeckert. Du hängst ja nur am Handy. Von daher, alles gut.
Sehr gut, das ist
genau.
Immer der
Indikator.
Der beste Indikator, genau.
Genau,
richtig.
Genau. Ja, sehr cool. Ja, sag mal, gibt es sonst was Neues bei dir?
Ich habe einen Vorschlag für unseren Podcast. Wir sind ja mittlerweile bei Folge 5 und ich habe mir gedacht, wie wäre es denn mal mit so einer ersten festen Rubrik?
Okay.
Und was hältst du von der Rubrik unserem mentaler Held des Monats?
Ja.
Ich hätte dann nämlich im Mai
Okay.
ganz konkret jemanden.
Ja, das ist herausragend. Lass mich mal ganz kurz überlegen und mal schauen. Vielleicht könnte das so klingen.
Unser Held des Monats.
Sehr gut. Das ist eine gute Überleitung, denn mein Held, mein mentaler Held des Monats, kommt dieses Mal aus dem Tennisbereich und ist im Mai Jan-Lennard Struff.
Okay. Jetzt werden sich die meisten, so wie ich, die nicht so Tennis- oder sportaffin sind, denken, Jan-Lennard wer?
Ja, Jan-Lennard Struff, auch in Deutschland Struffi genannt, hat mittlerweile schon auch deutlich über 30, glaube ich, und hat jetzt quasi, ich sage jetzt einfach mal im Herbst seiner Karriere, es doch geschafft, sogar Alexander Zverev als deutsche Nummer 1 abzulösen.
Oha, der sagt sogar mir was.
Genau, denn er hat in Madrid beim Masters auf Sand, Masters für alle, die nicht tennisaffin sind, das ist so die zweithöchste Turnierkategorie des Grip. Dieses Grip, sage ich schon, weil die Grand Slams, das ist ja die Oberkategorie, das sind so die höchsten, die größten Turniere, und dann Masters ist genau eine Kategorie drunter.
Mhm.
Und da hat er eigentlich in der Quali verloren. Und ist dann aber als Lucky Loser nachgerückt, weil einer im Hauptfeld nicht antreten konnte. Und diese zweite Chance, die er da bekommen hat, hat er so genutzt, dass er bis ins Finale sogar von dem Masters gekommen ist. Und hat selbst im Finale gegen den aktuell wohl besten Sandplatzspieler und jetzt auch wieder amtierende Nummer 1, Carlitos Alcaraz, dem so Paroli geboten, dass er nur in 3 Sätzen verloren hat. Also und gerade diese zweite Chance, die er da bekommen hat, also so zu nutzen und da so durchzustarten, das hat für mich in dem Monat doch sehr rausgestochen und mich persönlich auch sehr, 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 sehr gefreut, weil er jetzt nicht unbedingt der erfolgsverwöhnte Spieler ist, sage ich mal.
Okay, cool. Ja, also auf jeden Fall. Dann gebührt ihm die erste Nominierung zum Held des Monats, finde ich cool. Und ich glaube, da lässt sich was draus machen. Wir überlegen einfach wieder weiter, was so die nächsten 4 Wochen passiert.
Ja.
Und vielleicht hat ja auch ein Hörer oder Hörerin eine Idee.
Genau.
Und dann lass uns mal Lassen wir uns mal überraschen, was ganz so die genau. nächsten Wochen passieren.
Gehst du da mit eigentlich oder hast du selber persönlich auch einen Held des Monats?
Nee, ich gehe da absolut mit. Also die Story hat mich überzeugt. Ich habe jetzt keinen, der da irgendwie mir noch besser zu einfallen würde, aber war ja jetzt auch für mich jetzt relativ spontan, von daher passt mir das gut. Ja, super, das war unsere neue Rubrik, der Held des Monats, aber wir haben ja tatsächlich noch eine Neuerung in dem Monat.
Absolut.
Denn wir begrüßen tatsächlich zum ersten Mal einen Gast bei uns im Podcast. Also wir sind jetzt nicht nur zu zweit, sondern sogar zu dritt. Und wer das ist, das stellen wir euch direkt mal vor. One, two, three, four. Er ist selber Inhaber eines Podcasts. Medizininformatikstudent, Dartspieler, Gründer und Entwickler der größten und mächtigsten Dart-Trainings-App. Herzlich willkommen, Micha Wattenberg.
Ja, hallo. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ich habe schon kurz bei der Ankündigung gedacht, ich wäre heute als Held des Monats hier, aber dann doch nur als Gast. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich hier mit euch beiden einen Podcast aufnehmen darf.
Du musst sehr, sehr ja noch gerne. Luft nach oben haben, ja. Micha.
Irgendwann in der Zukunft vielleicht.
Ja. Genau. Und dann haben wir dich wieder hier drin. Das ist doch super. Ja, bevor wir so ein bisschen ins Thema reinstarten, ihr beide, Johannes und Micha, ihr kennt euch ja schon ein bisschen was. Ihr habt euch ja zusammen schon das eine oder andere Projekt bearbeitet oder arbeitet ja auch zusammen. Und viele natürlich aus deiner Branche kennen dich auch, aber vielleicht der eine oder andere Hörer eben noch nicht. Und mir ging es ja auch erstmal so, dass ich erstmal Micha Wattenberg auch tatsächlich googeln musste. Und deswegen einfach vielleicht ganz kurz, stell dich doch gerade mal ganz kurz vor. Ein paar Eckdaten habe ich ja schon gesagt, aber dann wissen wir, wer hier mit da in der Runde ist.
Ja, einiges hast du natürlich schon gesagt von den Eckdaten, das ist klar. An sich, ja, wo man mich erkennen könnte oder was ich so mache, halt quasi aus der Dart-Szene. Ja, von dem Unternehmen MyDartCoach. Das ist quasi eine Trainings-App. Das mächtigste und umfangreichste Tool hast du schon genannt, was ich quasi damals entwickelt habe vor ja, 3 Jahren. Und jetzt mittlerweile mit MyDartCoach haben wir da wirklich mehrere 10.000 Nutzer. Ich glaube, irgendwas zwischen 40.000 und 50.000 Nutzer in 161 Ländern der Erde mittlerweile. Also ja, schon geil. Eine ganz gute Reichweite an Dartspielern und haben das dann nochmal sehr erweitert, machen jetzt das Management und Marketing von einigen jungen Dart-Talenten. Ja, erstellen viel Darts-Content irgendwo in den Tiefen des Internets und ja, das ist so das, was ich mache oder warum ich jetzt wahrscheinlich auch hier bin. Und mit Johannes, ja, da hast du die Zusammenarbeit schon mal oder beziehungsweise, dass wir uns länger kennen, schon erwähnt. Johannes, ich greife einfach schon mal vorweg, ne? Wir beide arbeiten jetzt seit bald, ich glaube, einem Jahr zusammen.
Genau.
Haben da die Connection zwischen dir als Mentaltrainer, dem wir vertrauen und quasi den Spielern bei uns aus dem Team geknüpft, der du immer für unsere Spieler mit dabei bist, da es uns halt auch sehr wichtig ist, da die Spieler gut versorgt zu wissen oder in den besten Händen, auch im mentalen Bereich. Und so ist das quasi vor einem Jahr entstanden mit der Kooperation. Ich weiß gar nicht mehr, wer wen angeschrieben hatte, aber genau so war es ungefähr seit einem Jahr jetzt.
Ja, ganz genau. Ist jetzt ziemlich fast genau ein Jahr. Ich glaube, Juni oder irgendwas, irgendwann. Naja, früher glaube ich sogar schon. April ist es, glaube ich, gewesen. April, Mai?
Kann auch sein.
Egal. Ungefähr ein Jahr. Ungefähr ein Jahr auf jeden Fall. Du hast gerade schon gesagt, du hast eine App entwickelt. Ja. Ich selber trainiere ja logischerweise dann auch jetzt auch damit und ich finde die mega. Die Frage ist, wie bist du denn damals darauf gekommen und was macht jetzt deine App vielleicht einzigartig oder wie hebt sie sich von ein paar anderen Apps ab, die es ja durchaus da in dem Darts-Bereich und bei den
ist auf jeden Fall
Scoring-Apps gibt.
Ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also es war damals so, jetzt müsst ihr euch zurückversetzen, so 3 Jahre, Anfang der Corona-Zeit.
Ja, also wir müssen jetzt vielleicht ganz kurz dazu sagen, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche. Ne? Micha ist 21. Also wenn jetzt Micha sagt, das war damals, dann ist es noch nicht so lange her. Es ist nicht, ob er erzählt vom Krieg. Ja. Micha ist 21. Nur da. Aber jetzt mach einfach weiter.
Ja, okay, gut. Also, haben wir das auch geklärt. Jetzt hast du es hier, hast mein Alter geleakt. Also, vor 3 Jahren, ich war 18 Jahre alt. Es war Anfang Wahnsinn. Des Jahres oder cool. 3,5 Jahre ist es her. Es war gerade so, ja, Februar, März, Anfang der Corona-Zeit und ich hatte ein bisschen Freiraum, weil ich gerade quasi dabei war, ja, auf die Abi-Klausuren hinzulernen. Ich habe mein Abitur mit dem Schwerpunkt Mathematik und Informatik gemacht, daher auch schon ein bisschen dieses Wissen im Informatikbereich und so weiter und so fort. Ne? Da war ich schon seit, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren so am Dartspielen hobbymäßig und kam dann halt mit der Idee um die Ecke. Es gibt ja eine ganze Menge Dart-Apps, wo du, weiß ich nicht, einfach deine Punkte runterzählen kannst, vielleicht auch das ein oder andere Trainingsspiel hast, aber keine App, die dich richtig an die Hand nimmt und dir so den richtigen Mehrwert bietet, um dir quasi das richtige Training zu vermitteln, weil ja, ich meine, viele Leute spielen zu Hause, werfen einfach mal ein bisschen auf die Scheibe, aber dass Leute wirklich richtig trainieren und wissen, was da Sache ist, da geht es einfach wenigen so, außer du bist jetzt irgendwie im Verein und hast ein sehr ambitioniertes Vorbild oder einen sehr ambitionierten Mentor dort an der Hand. Und dann hat man das quasi, ja, habe ich irgendwie mich einfach mal hingesetzt und schlau gemacht, was man da so machen könnte. Und daraus ist dann mein Dart-Coach entstanden in Zusammenarbeit mit einigen Leuten auch aus der Dart-Szene, die schon einiges an Wissen gesammelt hatten, dass da ein bisschen Expertise reingeflossen ist. Aber es war quasi so ein Entwickeln on the go quasi. Und jetzt mittlerweile, was wir halt anders oder besser machen als die Dart-Apps, die es sonst gibt. Also wir haben halt bei uns in der App 31 verschiedene Trainingsspiele. Ich glaube, das ist so viel hat sonst auch keiner. Du kannst alles spielen. Dahinter steckt eine KI, die deine ganzen Ergebnisse der Trainingsübung halt analysiert und dir perfekt passende Trainingspläne für dich gibt, dass du dich schnellstmöglich, bestmöglich verbessern kannst. Du kannst eigene Trainingspläne erstellen, online auf deinem Account abspeichern. Du hast Statistiken zu allen Übungen, zu allen Trainingseinheiten. Du kannst Freunde adden. Es gibt Erfolge. Es gibt Rechenübungen bei uns in der App. Also quasi, du kannst alles machen. Es ist einfach das mächtigste Tool, was es gibt. Also du hast die Möglichkeiten sind unbegrenzt, was du bei uns in der App quasi, was du machen kannst.
Ja, cool. Das kann ich nur bestätigen. Also als ich die App das erste Mal aufgemacht habe, ich war erstmal lange beschäftigt, mal wirklich alles mal durchzuklicken. Also das ist echt gut. Sehr gut.
Also das stimmt, mir kommt da gerade so das Bild. Ich weiß nicht, Johannes, kannst du dich noch dran erinnern an unsere erste Dartscheibe bei den Eltern im Saunakeller, weil du gerade gesagt hast, die Leute spielen dann zu Hause. Ja, so stellt man sich das ja dann tatsächlich vor. Aber Darts ist ja einfach im Moment riesig geworden. Und klar, dass man da auch Trainingsmöglichkeiten braucht, professionelle Trainingsmöglichkeiten, ist ja ganz logisch. Also von daher macht ihr da ja wirklich einiges richtig. Jetzt hast du ja schon angesprochen, oder Johannes hat es mit reingeworfen, dass es ja auch andere Apps auch gibt. Also es gibt ja da tatsächlich auch einen gewissen Konkurrenzbereich. Aber jetzt vielleicht, du hast jetzt so eine große, ja, seid ja wirklich Platzhirschen dort. Aber gerade ist auf das Thema Konkurrenz nochmal so drauf einzugehen, ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, wie Johannes da mit euren Spielern dann auch umgeht. Weil ja gerade unter den Spielern, es ist ja doch eine Einzelsportart, die Konkurrenzsituation ja da dann schon auch relativ groß ist. Ich kenne das auch aus meiner Branche so. Ja, ich bin ja in der Finanzdienstleistung unterwegs. Also wir wissen, glaube ich, alle, was Wettbewerb bedeutet. Und wenn du im Vertrieb bist, sowieso. Also von daher jetzt nur mal, wie so ganz vielleicht mal angeteasert, wie geht ihr beide mit Konkurrenzsituationen um? Also wenn jetzt zum Beispiel bei dir, Micha, heißt, da kommt wieder eine neue App auf den Markt, wie gehst du damit um? Wie machst du das? Beziehungsweise auch als Sportler, du spielst ja selber auch Darts. Und Johannes, wie besprichst du das mit deinen Spielern, die du so in der Betreuung hast?
Ja, ich fange einfach mal an. Ich kenne ja auch beide oder mehrere Seiten quasi. Also einmal meine berufliche Seite. Ich bin logischerweise nicht der Einzige, der als Sportmentaltrainer arbeitet. Aber da bei mir, da versuche ich mich immer ziemlich dahingehend so ein bisschen runterzufahren, dass ich sage, ey, die Nachfrage ist viel höher als das Angebot. Mhm. Das heißt, ich muss ja auch nicht der einzige Mentaltrainer sein, weil ich könnte gar nicht alle bedienen. Also es ist quasi genug für alle da und nehme ich da dadurch so ein bisschen aus der Konkurrenz raus und dann sage eher, es sind vielleicht Mitbewerber. Aber natürlich, trotzdem möchte man natürlich die Kunden irgendwie von sich überzeugen und für sich gewinnen. Und da gibt es für mich, glaube ich, zwei ganz wichtige Sachen. Das eine ist, entweder man hat so ein USP, also ein Alleinstellungsmerkmal, gerade wenn man jetzt so in dieser beruflichen Schiene ist, also was mache ich als Einziger anders als meine Mitstreiter quasi? Oder wenn das vielleicht nicht mehr möglich ist, je nachdem, wie die Branche natürlich auch schon gesättigt ist, 100% professionell und authentisch sein. Also bei mir in der Arbeit als Sportmentaltrainer geht es darum, das, was ich den Leuten vermittle, auch selber vorzuleben. Mhm. Also die Techniken natürlich selbst auszuprobieren, zu wissen, dass die funktionieren und dass ich sie auch selber machen würde. Bei mir muss keiner etwas machen, was ich selber niemals machen würde. Auch wenn ich vielleicht nicht in der Situation bin, aber bei mir müsste jetzt keiner sich eine Schlange um den Hals hängen, um diese Phobie zu bearbeiten, sage ich mal, weil ich es selber nicht machen würde und nicht dahinter stehen würde. Ja. Also einfaches Beispiel einfach. Mhm. Und im Endeffekt, jetzt zurückgemünzt auf den Sport, geht es in der Arbeit mit den ganzen Sportlern, aber jetzt hier im Team My Dart Coach vor allem mit den Spielern auch drum, sich komplett auf sich selbst zu fokussieren. Weil wir werden später nochmal drauf kommen, Darts ist halt eine Sportart, die ich komplett alleine eigentlich spiele. Ja. Und das heißt, ich kann mich total auf mich fokussieren, wenn ich merke, ach gut, der Gegner hat ja gar keinen Einfluss auf mich, dann ist der vielleicht erstmal gar kein Konkurrent, sondern ich kann einfach für mich spielen und schauen, was kann ich an meiner eigenen Performance denn verbessern. Denn wenn der Gedanke wegschweift auf Faktoren, die ich gar nicht kontrollieren kann, bin ich nicht mehr bei mir und nicht mehr bei den Faktoren, die ich wirklich vielleicht ändern muss oder kann.
Mhm. Okay. Ja.
Ja, Micha, wie ist es bei dir?
Also Johannes hat auf jeden Fall schon ein paar sehr, sehr gute Punkte genannt, die man fast eins zu eins so zu, ja, zu My Dart Coach oder quasi zu der Branchensituation übertragen kann. Also der erste Gedanke war halt quasi auch bei mir, als ich das damals quasi entwickelt oder gegründet habe, war ja jetzt nicht, um damit super viel Geld zu verdienen, was auch immer, sondern es war einfach die Sache, dass ich unfassbar Bock auf Dart hatte und dass ich einfach Bock hatte, diese Szene weiterzubringen oder halt irgendwie einen Mehrwert zu bieten. Und dann hat man die Konkurrenz auch erstmal ein bisschen anders gesehen, sondern halt mehr so wie, ja nicht so wie Konkurrenten, sondern mehr so wie Mitbewerber, wo alle doch das gleiche Ziel haben, einfach den Dartsport weiter in die richtige Richtung zu pushen. Und dann hat man sich halt gedacht, das haben hier alle das gleiche Ziel. Und dann ist aber halt die Sache, dass man sich abgesetzt hat oder dass das zumindest immer der Plan war, halt A, einfach, was du gesagt hast, Johannes, besser zu sein als die anderen und halt einfach was zu machen, was die anderen nicht machen. Und da waren wir halt einfach von Anfang an, würde ich jetzt mal so sagen, relativ innovativ, dass wir halt quasi mit Features und Ideen um die Ecke gekommen sind, was die anderen nicht geboten haben. So. Und da waren wir dann halt quasi, ja, von Anfang an haben wir da relativ gut auch neue Leute dazu bekommen, weil wir halt einfach Sachen gemacht haben, was die anderen noch nicht gemacht haben, wie zum Beispiel mit der künstlichen Intelligenz, dass dann halt Trainingspläne generiert werden. Oder dass alles so smart zusammenspielt oder was auch immer, das halt einfach so die Sachen. Oder da sind wir auch mal komplett neue Wege gegangen, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die App schaut oder sowas. Natürlich, wir haben eine kostenfreie Version mit Werbung, die kann jeder benutzen. Und dann gibt es eine kostenpflichtige Version, da hat man nochmal ein paar Zusatzfeature und dann Zusatzfeature sind keine Werbung mehr und so weiter und so fort. Und dann war halt so eine Sache, haben wir zum Beispiel bei der werbefreien Version damals eingeführt, dass du keine Werbung mehr in dieser Session, in der Trainingssession bekommst, wenn du dir zweimal eine 30 Sekunden Werbung halt anschaust zu Beginn des Trainings. Hatte ich vorher auch noch nirgendwo in irgendeiner anderen App gesehen, war von uns halt einfach mal so ein Gedanke. Am Anfang, wenn du dich sowieso erstmal warm wirst, lässt du halt auf deinem Handy eben diese 2-30 Sekunden Werbung durchlaufen und dann hast du in der Session keine Werbung mehr oder sowas. Ne? Mhm. Da sind wir halt einfach von Anfang an relativ neue Wege gegangen. Und ich glaube, das ist immer so der beste Weg, mit Konkurrenz umzugehen, halt einfach, dass man sich überlegt, hey, was können wir besser machen als die anderen? Wie können wir uns da absetzen? Wie können wir halt dieses Alleinstellungsmerkmal haben? Und dann halt auch mit dem Hintergedanken, was du gesagt hast in deinen Coachings, du würdest mit den Leuten nicht das machen, was du selber nicht machen wollen würdest. Quasi im Äquivalent dazu war es halt bei mir, ich habe da zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, seit 2-3 Jahren Dart gespielt, dass ich mir überlegt habe, was kann ich in die App einbringen, was hätte mir vor 2 Jahren geholfen, wenn ich das schon an der Hand gehabt hätte, was hätte mir damals schon den Mehrwert geboten, ne? So von den Gedanken her. Also es ist, glaube ich, relativ vergleichbar, nur halt das gleiche in grün.
Ja,
so.
Ja, aber das ist tatsächlich was, das ist ja, wenn ich mich mit erfolgreichen Menschen unterhalte, dann begegnen mir diese Punkte ja immer wieder und ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist schön, dass ihr das jetzt auch nochmal beide so sagt, kann man so zusammenfassen, ne? Such dein eigenes USP, mach das, was du authentisch vertreten kannst, also sei du selbst und mach es dann mit Leidenschaft und dann wirst du erfolgreich werden. Also das ist schön, so wie ihr es jetzt da auch, das sieht man ja an euch beiden, wie das so funktioniert. Jetzt ist schon ein paar Mal so das Thema Team My Dart Coach gefallen. Ihr habt ja da jetzt aktuell 6 Spieler, die ihr da, ich sag mal, in Anführungszeichen unter Vertrag habt, oder kann man das so nennen? Unter Vertrag, glaube ich.
Kann man, ja.
Was steckt da genau dahinter? Wie läuft das? Was bringt mir das, wenn ich jetzt bei Team My Dart Coach bin? Oder warum ist es jetzt neben, es hat ja jetzt mit diesem eigentlich Software-IT-Anbieter jetzt gar nichts mehr zu tun, sondern das hat ja nochmal eine ganz andere Ebene. Was steckt da dahinter?
Also wir haben uns dann halt irgendwann überlegt, dass wir Bock haben, das Ganze ein bisschen zu erweitern und abzuscalen quasi. Und die Sache bei Software ist halt, Software ist schön und gut, aber Software ist irgendwann in einem gewissen Maß halt fertig entwickelt. Also natürlich kommen da immer auch mal wieder Updates, man versucht das up-to-date zu halten, man versucht da die Wartung hochzuhalten und so weiter und so fort, aber eigentlich an sich Software ist halt irgendwann fertig entwickelt und muss nur noch unterhalten werden. Und dann haben wir uns halt überlegt, wie können wir halt quasi mit My Dart Coach neue Wege gehen und auf was haben wir Lust, das Ganze noch zu erweitern. Und dann sind wir halt darauf gekommen, dass wir gerne junge Dart-Talente unterstützen wollen. Da sind wir wieder halt bei diesem Punkt mit dem Gedanken von Anfang an halt die Dart-Szene voranbringen, die in die richtige Richtung pushen, die Möglichkeit bieten, sich zu entwickeln. Und da haben wir dann uns überlegt, für junge Dart-Talente und haben diesen 2 komplett neu aufgebaut, das Komplettpaket zu bieten aus Sponsoring, Management und Marketing. Das heißt, die Spieler sind bei uns unter Vertrag, wie du so gesagt hast, mittlerweile 6 Spieler. Und dann kümmern wir uns, insbesondere junge Spieler, um halt quasi die Komplettsituation. Also wie werden diese Spieler vermarktet, wie werden die auf Social Media dargestellt und Koordination mit, weiß ich nicht, Anfragen von allen möglichen Buchungsanfragen für Exhibition, das ist dann schon mehr so der Managementbereich, die Kommunikation mit anderen Sponsoren, Anfragen für dieses und jenes und einfach die komplett an die Hand zu nehmen und auch mit einem Sponsoring-Budget halt auch in gewissen Teilen die Tour zu ermöglichen, zu spielen, was sie halt wollen, die dazu unterstützen und komplett an die Hand zu nehmen. Also das ist so das, was wir quasi jetzt auch noch damit machen.
Ja, ja, sehr cool. Ja, das kannst du natürlich natürlich nochmal viel besser skalieren, dann auch, wie du selber schon sagst. Also sonst müsste ja irgendwann die 2., 3., 4. App vielleicht entwickelt werden oder Software entwickelt werden.
Wir arbeiten dran.
Sehr gut, ne? Siehst du. Also ja, geht auch in dem Bereich weiter.
Und gerade diesen Sponsoring-Bereich, gerade bei den jungen Spielern, den brauchst du halt auch brutal. Ne? Also du brauchst da Leute, die dich von Anfang an unterstützen und fördern. Außer du bist selber einfach von Haus aus sehr gut finanziell aufgestellt, dass du dir das halt einfach alles leisten kannst. Aber ansonsten brauchst du einfach jemanden,
der das abnimmt. Ja, und es ist ja nicht nur quasi das Sponsoring halt, weiß ich nicht, dass du da jetzt ein paar hundert oder ein paar tausend Euro bekommst, um jetzt die Turniere und Reisekosten alles decken zu können. Es geht ja auch einfach darum bei jungen Spielern, dass die mal halt an die Hand genommen werden und dass ihnen jemand sagt, so ein bisschen, also wir sind jetzt ja auch nicht allwissend, was auch immer, oder nicht seit 20 Jahren mit dabei, aber dass man halt ein bisschen sagt, hey, hier, darum geht's, hier solltest du vielleicht drauf achten, dass man halt auch die Connections herstellt zu, weiß ich nicht, anderen Firmensponsoren, was den Mehrwert bieten könnte, dass man Connections herstellt, dass die mit besseren Spielern trainieren können, dass wir zum Beispiel die Connection mit dir hergestellt haben, dass wer das möchte aus dem Team bei dir untergebracht ist, da betreut ist, um das einfach schon in jungen Jahren so professionell wie möglich aufzuziehen, ne?
Ja, und das ist ja auch ein wichtiger Teil als Spieler, egal jetzt in welcher Sportart, wenn du jemanden hast, der dir Termine abnimmt, dann kannst du dich einfach aufs Spielen konzentrieren. Also es hat ja einen Grund, warum gerade die Profis einen riesen Anhang, Entourage da immer dabei haben, weil die nicht noch ihre Pressetermine oder ihre Sponsoring-Termine oder sonst irgendwas oder der Tennisspieler im Profibereich, der bucht seinen Tennisplatz nicht, auf dem er trainiert. Der hat Leute dafür, die das machen quasi, ne? Dass der sich einfach auf seine Tätigkeit konzentrieren kann. Sehr wichtiger Bereich.
Ja, cool. Siehst du, also das ist ja auch interessant, also super interessant, dass jetzt auch in diesem Darts, was jetzt so, was wir eingangs ja auch jetzt gesagt haben, ne, mit einem Saunakeller oder so eine Kneipensportart, hat es ja auch so ein bisschen, aber dass wir da, und das vergisst man so ein bisschen, dass es ja hier so einen richtig professionellen Bereich jetzt gibt, ne? Also dass das wirklich ein ein Thema ist, was einfach unheimlich groß geworden ist in den letzten Jahren. Und wenn man das so zurückblickt, ich meine, wenn du jetzt sagst, du hast vor 3 Jahren die App entwickelt, da war ja schon so Darts schon sehr gehypt, weil ich mich zurückerinnere, meinen Zeiten, wo wir noch in die Kneipen gegangen sind, ich weiß nicht, da gab es vielleicht in England eine Liga oder irgend sowas, aber jetzt ist es auch in Deutschland richtig angekommen. Warum meint ihr, das frage jetzt an euch beide einfach, warum meint ihr, dass Darts jetzt in Deutschland auch so einen Hype erlebt in den letzten Jahren? Wo kommt es her, dass da jetzt tatsächlich so eine richtige Welle sich aufgebaut hat, dass sogar im Fernsehen übertragen wird und so weiter?
Johannes, bitte.
Wenn ich anfangen soll, dann einfach, es ist, glaube ich, grundlegend einfach mal super einfach. Also es ist einfach, das zu spielen, ohne dass man großartig Vorkenntnisse braucht. Wenn ich das mit meinem Tennis vergleiche, bis ich da einen vernünftigen Ballwechsel hinbekomme, dann muss ich erstmal eine entsprechende Technik lernen und so weiter. Ich muss relativ viel Zeit erstmal investieren, bis der Ball wirklich einigermaßen so fliegt, wie er fliegen soll. Beim Darts gibt es jetzt nicht die eine Technik, ja. Klar gibt es so bestimmte Parameter, die gut wären, aber grundsätzlich schafft nach ein paar Versuchen, trifft jeder irgendwann die Scheibe, sage ich jetzt mal. Ja, also wir haben ja damals im Keller auch einfach geworfen und haben das einfach getroffen. Das heißt, das Grundsystem ist erstmal sehr einfach aufgebaut und es braucht auch nicht viel. Du brauchst eine Scheibe, da gibt es von niedrigem Preissegment bis höher was, genauso wie mit den Pfeilen. Und es ist einfach erstmal einzurichten und zu spielen. Dann kann ich es grundlegend fast überall eigentlich spielen. Was, glaube ich, aber auch zu dem Hype jetzt beigetragen hat, sind die Profispieler, die wir mittlerweile jetzt ja auch wirklich haben. Weil bei denen, glaube ich, das kenne ich aus keiner anderen Sportart, die sind unglaublich nahbar. Also da kann der Micha vielleicht auch noch mehr Insights berichten und so weiter. Aber mir fallen da mehrere Storys ein. Hier der Martin Schindler, der wohnt bei mir im Raum Frankfurt. Und der spielt hier manchmal beim Clubturnier einfach mit, wenn sonst nichts stattfindet. Und vom Gabriel Clemens habe ich damals mal gesehen, der hat in England beim Profiturnier verloren, erste oder zweite Runde, ist nach Hause geflogen und hat dann irgendwo, ich glaube bei dir im Raum, Micha,
Hohenhorst.
Genau, hat er das Turnier mitgespielt. Da hätten wir, Markus, uns auch einfach anmelden können. Also da gab es keine Anmeldevoraussetzungen oder so, dass du das und das unbedingt spielen können musst.
Darf ich ganz kurz einhaken zu der Story?
Ja. Ja, klar.
Das war nicht aus England, sondern das war in Leverkusen die European Darts Championship, wo er dann nach Hohenhorst gefahren ist, als er da am Freitag rausgeflogen ist. Und kleiner Fun Fact, war damals noch sehr unbekannt. Das Finale hat er im Last Leg Decider gegen einen gewissen Pascal Ruprecht damals gewonnen, der damals noch fast niemanden gesagt hat, außer man war wirklich tief in der Szene drin und ein halbes Jahr später hat er seine Tourkarte gewonnen.
Ja. Aber das fand ich eben so krass, dass dann Profi und er ja auch als deutsche Nummer 1, der verliert beim Profiturnier erste Runde, okay, dann fahre ich halt paar Kilometer weiter und spiele da jetzt an dem Wochenende noch das Turnier mit Normalsterblichen, sage ich mal, einfach mit. Und das kenne ich jetzt zum Beispiel von keinem Tennisprofi, dass der sich einfach irgendwo bei einem anderen Turnier dann halt anmeldet.
Ja, das, wenn ich da dann jetzt nochmal quasi ein bisschen ergänze, also ist schon, du hast es schon ziemlich gut gesagt, gerade so, was Dart für die Leute erstmal so interessant macht, ist halt so, du kannst unwahrscheinlich einfach anfangen, also das sind halt immer so diese besten und beliebtesten Spiele, ähnlich wie, weiß ich nicht, sonst auch Poker ist ja auch sehr erfolgreich bei vielen Leuten, ist halt quasi diese Spiele, wo du sagst, easy to learn, hard to be good at, also die du einfach verstehen kannst, die jeder einfach machen kann, aber wo es halt schwer ist, wirklich gut drin zu sein. Das ist beim Dart ja genauso. Also es ist natürlich immer relativ, was ist günstig, aber du kannst dir halt für 100 Euro eine professionelle Scheibe und professionelle Pfeile zulegen. Das ist halt, dann hast du halt nicht einfach nur irgendwas, sondern du hast halt das Equipment, was halt auch auf der Tour von den Profispielern benutzt wird. So, ne? Ich meine, für 100 Euro einen Tennisschläger oder einen Golfschläger, das würden die meisten Spieler nicht mal anfassen, außer wenn es vielleicht darum ginge, den vierten Tennisschläger auf dem Platz kaputt zu schlagen oder sowas. Aber ansonsten ist das halt, du hast dann halt wirklich professionelles Equipment und Dart ist halt einfach, du kannst machen, egal ob du ob jung oder alt, dick oder dünn, Mann oder Frau, das ist komplett egal. Sven Hilling, jetzt ein gutes Beispiel, hat jetzt sein European Tour Debüt gegeben in Tschechien. Der hat mit Ü50 angefangen, Dart zu spielen. Und spielt jetzt im Fernsehen bei der European Tour oder hat gespielt. Das ist halt einfach die Sache. Da kann jeder so mit anfangen. Und dann ist halt die Sache, was in Deutschland relativ interessant ist, das finde ich, kann man gar nicht so genau erklären, weil in Deutschland, wir haben diesen, oder wurde immer gesagt, wir brauchen diesen Boris Becker-Effekt, dass es einmal richtig boomt, dass du ein ganz starkes Zugpferd hast. Mhm. Das haben wir nicht. Also weiß ich nicht, ein Johnny Clayton, Michael Smith, die kommen alle nicht aus Deutschland. Wer weiß, wie es dann aussehen würde. Aber mittlerweile, jetzt seit einigen Jahren, haben wir da 2, 3, 4 Spieler, die sich auf der Tour wirklich gut etabliert haben, insbesondere halt mit Gaga und Martin, die sich da auf der Tour wirklich festgesetzt haben und auch gefühlt bei jedem Major-Turnier mit dabei sind. Da haben wir einfach mittlerweile halt auch eine gute Basis, was halt auch das deutsche Publikum anzieht. Und dann würde ich mal sagen, ganz großer Hype-Faktor war jetzt noch die letzte Weltmeisterschaft. Natürlich das Halbfinale von Gabriel Clemens. Ja, war natürlich auch ein super Zeitpunkt. Ich meine, es war diese bisschen verrufene WM in Katar, die Fußball-WM zu dem Zeitpunkt, die sowieso nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hatte, wie sonst die Fußball-WMs. Dann Deutschland noch relativ früh ausgeschieden. Und dann haben die Leute natürlich trotzdem Bock auf Sport. Und dann lief halt die WM und abgesehen vom Neujahrsspringen oder sowas, sonst halt auch fast gar nichts. Und dann hast du halt einen Gabriel Clemens, der dann Halbfinale spielt. Und dann kommen halt auch mal so Zahlen zustande. Ich glaube, irgendwie bei Sport 1 war eine Peak-Audience von 6 Millionen Zuschauern in Deutschland und bei den Männern zwischen 14 und 49 ein Marktanteil von 24,9%. Das muss man sich mal vorstellen. Halt mit Dart von vor 10 Jahren, da hätten wir aber träumen können in Deutschland, dass hier ein Viertel aller Männer im zuschauerträchtigen Alter quasi halt dann da zuschauen. Das ist halt schon, das sind halt schon Zahlen, wie der Sport momentan boomt. Und ja, das finde ich schon krass. Also wir können uns gerne in 20 Jahren nochmal darüber unterhalten. Und ich könnte mir gut vorstellen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Johannes, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Dart in 20 Jahren größer als Golf und Tennis ist.
Größer als Golf könnte ich mir tatsächlich vorstellen, zumindest was die Medienpräsenz ist.
Da ist ja insgesamt nicht so viel. Das ist leider, finde ich halt auch mal schade, dass gerade Sportarten in den Medien präsent, also total unter, also wir haben ja eigentlich nur Fußball.
Aber die Preisgelder im Golf darfst du halt nicht vergessen, ne? Die machen das Ding relativ groß.
Deswegen sage ich bei Medienpräsenz auf jeden Fall, aber Golf ist natürlich, was jetzt so Preisgeld und elitärer Kreis ist schon, ich glaube da, dadurch, dass ich nicht in der Szene drin bin, weiß ich nicht, ob ich das beurteilen kann. Tennis ist auch so eine Sache, das geht irgendwie immer weiter zurück, was Tennis, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so spannend macht, wie manchmal Darts ist, dass manche Spiele halt unendlich lang gehen können. Ne? Also deswegen kommt nicht mehr so viel Tennis ins Fernsehen, glaube ich. Jetzt kommen bald die French Open wieder, die werden mit Sicherheit wieder bei Eurosport übertragen werden, aber da kann halt ein Spiel einfach 5 Stunden dauern. Wer setzt sich 5 Stunden hin und schaut 2 Leuten beim Tennisspielen zu? Also da musst du schon tief in der Szene drin sein, dass du da wirklich dran bleibst. Und da muss man sagen, natürlich, das hat dann die BDC auch schlau gemacht. Ne? Also dass da um dieses Spiel Darts dann auch so eine Szenierung, Feierveranstaltung mit den Walk-Ons, mit cooler Musik, mit dass es Spielertypen gibt, die einfach auffallen wie ein Peter Wright oder sowas, ja, dass jemand, der vielleicht auch nicht Darts-affin ist, da durchseppt und, oh, da bleibe ich mal kurz hängen, weil da ist gerade krasse Stimmung, coole Musik und einer hat ein Iro in verschiedenen Farben, fällt einfach auf, bleibe ich mal hängen, ja, also das sind natürlich auch Faktoren, die man einfach, glaube ich, in der Vermarktung sehr, sehr gut gemacht hat.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass da in der Vermarktung, dass dieses, also ich bin da durchaus bei dir, Micha, dass es tatsächlich auch jetzt für mich, der jetzt komplett außerhalb da steht, dass das mit Sicherheit noch größer werden kann, auch in der Präsenz her. Was für mich, glaube ich, der entscheidende Faktor ist, das, was ihr beide jetzt schon gerade gesagt habt, es ist relativ einfach. Und wenn ich jetzt Bock habe, kann ich da sofort mitspielen. Also, oder nachspielen. Ja, also das ist so ein bisschen was, hat schon ein bisschen was vom, jetzt gehe ich wieder zurück auf den Fußball. Die, wenn ich so die, die Kiddies hier bei uns im Wohngebiet halt angucke, dann ist es so, dass die ja entweder sie kicken erst draußen auf der Straße und gehen dann, oh, heute Abend ist Bundesligaspiel, gehen dann vor den Fernseher, oder gerade nach, nach dem Spiel gehen sie nochmal raus auf die Straße, und dann ist der eine halt der Spieler und der andere der Spieler, und sie spielen, versuchen das irgendwie nachzuspielen. Und das kann ich, glaube ich, beim Darts halt auch relativ zügig, dass ich jetzt sage, ach, wir gehen jetzt heute Abend in die Kneipe, ach, da hängt eine Scheibe, ach, dann spielen wir eine Runde. Und dann bin ich da ruckzuck drin und weiß dann auch, was die Jungs und Mädels da leisten, wenn sie dann vorne auf der Bühne stehen, wie sie sich konzentrieren müssen und so.
Also. Ja, und genau das ist halt der Punkt, was ich halt zum Beispiel beim Tennis ein bisschen schwieriger sehe, oder weshalb ich glaube, genau, dass der Dartsport größer werden wird. Natürlich, also ich bin ja auch Tennis-Fan, würde ich mal sagen, verfolgt da immer wieder einiges. Weiß ich auch noch vor, weiß ich nicht, vor 2 Jahren, du erinnerst dich bestimmt, ich glaube, Halbfinale French Open, Zverev gegen Tsitsipas. Das weiß ich, das hatte ich komplett geschaut. Das weiß ich, waren auch irgendwie 5,5 Stunden oder sowas. Aber das machst du ja sonst nicht, oder mache ich ja auch nicht regelmäßig oder so, ist halt die Sache. Und da hat sich der Dartsport einfach wirklich gut gewandelt über die letzten 10, 20 Jahre. Und der Tennissport ist, würde ich mal sagen, relativ gleich geblieben. Hat natürlich auch was, weil es so halt klassisch, traditionell, konservativ ist. Finde ich auch immer wieder klasse. Ich freue mich jetzt auch. Ich meine, French Open, die haben, glaube ich, gestern angefangen mit dem Qualifikationsturnier. Und Quali, jetzt in 2 Tagen geht es dann richtig los mit allen, aber es ist halt, ja, da hat sich der Dartsport einfach gewandelt. Da müsste man halt schauen, wie der Tennissport diesen Sprung schafft. Aber das hat halt der Dartsport geschafft in dieser Zeit, wo Jugendliche, wo die Aufmerksamkeitsspanne immer weiter runtergeht, dann halt diesen Sprung zu schaffen, das halt trotzdem für die Massen interessant zu machen, ne?
Also ich gehe auf jeden Fall so weit mit, dass du sagst, Darts wird eine Sportart, die mit vielen anderen in Konkurrenz treten wird und auch kann. Das auf jeden Fall.
Ja. Ja, es passt auch so ein bisschen in unsere doch sehr schnelllebige Zeit, ne? Und unsere, ich kann das mal kurz konsumieren. Das passt ja da wunderbar.
Passt auch gut zu der Konkurrenzsituation, die wir vorhin angesprochen haben, ne?
Richtig.
Konkurrenzsituation, genau. Die machen Dinge einfach ein bisschen anders, beeinflussen sie aber selbst, ne? Also gucken vielleicht, was macht die Konkurrenz und was können wir anders machen.
Genau.
Wie
genau.
Zum Beispiel mit diesen Ankündigungen der Spieler, mit eigen ausgesuchten Walk-on-Songs und sowas zum Beispiel.
Genau,
ne?
Genau. Ja, das,
und da klar. So eine Party drum zu veranstalten.
Ich erinnere mich noch, noch gut dran, das war ja auch mal so ein Hype, wie Henry Maske damals auf seinem Box-Zenit war. Das war ja auch, da hat alle, jeder hat dann, lief dann im Radio auf einmal diese, mir fällt es jetzt gerade nicht ein, diese Hymne, die er beim Einlaufen immer dann hatte und so.
Ich hab's also im Ohr.
Danke. Genau, also ja, also von daher glaube ich schon, da wird einiges echt richtig gemacht. Ich würde nochmal so langsam auf diesen mentalen Blickwinkel im Dartsport nochmal so zurückkommen. Aus meiner Sicht gibt es beim Dart ja tatsächlich irgendwie, wenn ich jetzt mal so reflektiere, irgendwie 3 Gegner. Also einmal ist es natürlich mein echter Gegenspieler, gegen den ich spiele, den ich gewinnen möchte. Dann gibt es auf der anderen Seite natürlich mich selbst, was ihr gerade schon auch angesprochen habt, Konzentration und so weiter. Und das gerade genannte Publikum. Aber jetzt bleiben wir jetzt mal beim Gegenspieler. Gibt es beim Darts auch und trainiert ihr das vielleicht auch? Also Johannes, du im mentalen Bereich, Micha, du auch ganz, ganz konkret, sowas wie so psychologische Spielführung, also so gewisse Taktik auch, wie bringe ich meinen Gegner vielleicht ins Wanken und so weiter, wird sowas auch trainiert?
Also gerade wenn es jetzt direkt nach dem Training fragst, fange ich mal an. Ja, also das ist ein Teil auch unserer Arbeit. Ich war letztens auch wieder im Dartverein, habe genau die gleiche Frage bekommen. Kann ich das trainieren, dass ich mich von äußeren Faktoren nicht ablenken lasse? Ja, weil ansonsten wären wir ja eine Marionette von demjenigen, der vielleicht von außen oder von meinem Gegenspieler in dem Fall, der macht irgendwelche Mätzchen. Und wenn ich mich davon beeinflussen lasse, dann hat er ja die Macht über mich. Und das wäre ja Quatsch. Im Darts ist es ja sogar so, das ist ja eine Sportart, die ich komplett alleine spiele. Es ist eigentlich völlig egal, ob ich gegen dich, Micha, spiele, dich, Markus oder Gervin Price. Solange ich muss meine Pfeile unterbringen. Natürlich stehe ich dahingehend etwas unter Druck, dass ich gegen Gervin Price nicht so viel Zeit habe, aber grundsätzlich auf meine Bewegung, auf meinen Wurf, auf meine Technik hat der Gegenspieler gar keinen Einfluss. Anders wie im Tennis. Da muss ich darauf reagieren, wie der Ball auf mich zukommt, wo ich am Feld stehe und so weiter. Das kann sich jedes Mal verändern. Im Darts gehe ich ans Oki, also an die Abwurfmarkierung, und es ist immer gleich. Für mich ist erstmal einfach grundsätzlich immer gleich. Aber natürlich, da kann der Micha mit Sicherheit gleich einiges zu erzählen, gibt es viel psychologische Kriegsführung, wie das der Rhythmus verändert wird, dass jemand langsamer spielt, dass jemand schneller spielt, dass man, keine Ahnung, vielleicht sich mal ganz lautstark pusht zum Beispiel und dadurch auch wieder den Faktor Zeit natürlich mit einbezieht. Und das trainiere ich ganz konkret mit meinen Spielern, dass man, wenn der Gegner zum Beispiel einen Wurfrhythmus hat, den ich nicht mag, also wenn ich eher ein Spieler bin, der schnell spielt, dann ist die Möglichkeit als Gegenspieler, ich spiele einfach mal langsam. Ich ziehe die Pfeile da vorne aus dem Board jetzt ganz langsam raus. Oder ich laufe ganz langsam die 2,5 Meter nach vorne und hole die Pfeile raus. Einfach, um den Gegner hinten warten zu lassen. Das ist natürlich ein Teil von psychologischer Kriegsführung. Und deswegen müssen meine Spieler im Training werfen. Und dann stoppe ich eine Zeit. Und erst wenn dieser Timer abgelaufen ist, dürfen die wieder werfen. Damit die nicht zu schnell hintereinander werfen. Weil der Rhythmus, wenn ich alleine spiele, ist natürlich ein anderer, wenn ich einen physischen Gegenspieler habe. Und so lerne ich schon mal, mit unterschiedlichen Wartezeiten umzugehen und mir auch zu überlegen, was mache ich mit der Zeit, die ich da jetzt zum Beispiel habe. Wie siehst du das mit psychologischer Kriegsführung, Micha, im Darts? Also da wirst du mit Sicherheit einige Szenen kennen. Ich habe auch noch ein paar im Kopf.
Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Ein sehr wichtiges Thema, kommt immer mehr auf. Also an sich quasi gibt es halt diese zwei Bereiche. Einmal das, wie beeinflusst mich der Gegner oder beziehungsweise was macht der Gegner, wie reagiere ich da drauf? Und dann auch, das gehört mittlerweile mehr zum modernen Dartsport, wie versuche ich den Gegner halt auch zu beeinflussen, dass er schlechter spielt. Also ich würde sagen, erstmal zu dem ersten Punkt hast du schon relativ viel Gutes gesagt. Das würde ich einfach quasi halt so stehen lassen, dass man sich halt auf sich konzentriert, die Zeit lässt und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch deutlich mehr dein Bereich halt als Sportmentaltrainer. Wie versuche ich mit die Ereignisse einzuordnen? Wie versuche ich auf die Situationen, die aufkommen, halt einzugehen? Und dann gerade nochmal ganz konkret zu dem zweiten Punkt, wie beeinflusse ich den Gegner, ohne da jetzt zu sehr hier ins Detail zu gehen, aber natürlich halt alles noch im Rahmen des Fairen, würde ich jetzt mal sagen, oder das ist das, was ich unseren Spielern, wenn immer nahelege oder wie ich es auch selber mache, wenn ich spiele, aber dass man sich mal ein bisschen mehr Zeit lässt beim Pfeile rausziehen, ein bisschen langsamer zum Board geht, dass man mal, wenn man gecheckt hat und das nächste Leck anwirft, dass du dann nochmal 20 Sekunden zum Tisch gehst und eben nochmal kurz was trinkst oder dass man halt auch mal ein bisschen lauter wird in einer wichtigen Situation, wenn ich, weiß ich nicht, in den Decider mit einer 140 rein starte oder sowas, dass man mal die Faust ballt, dass ganz viel über die Körpersprache geht. Das sind so all die Sachen, die du selber halt nehmen kannst. Ich meine, früher wurde immer gesagt und einfach nur, ja, wirf deine Darts, nimm die raus und geh wieder zurück. Das ist so die alte Schule, wer in der Dartszene drin ist, zum Beispiel so ein Mervyn King ist so jemand, der dafür immer plädiert, aber das ist nicht mehr das moderne Darts, das ist nicht mehr das Darts, was heute gespielt wird. Heutzutage, da fließt viel mehr mit ein. Das ist viel mehr roundabout, nicht mehr nur drei Pfeile werfen. Und das sind so die fairen Sachen, die ich immer mit einbauen würde. Ganz viel über die Körpersprache, über Lautstärke und über die Zeit. Und dann gibt es natürlich halt noch die Spieler, die noch einen Schritt weiter gehen, was auch noch regelkonform ist, aber was dann schon ins Unfaire geht, sowas beim Rausziehen mal den Pfeil fallen lassen. Mal irgendwie relativ nah am Gegner vorbeigehen oder hinter dem Gegner, wenn er gerade am Werfen ist, vor sich hin murmeln oder sowas. Das ist halt dann die Sachen, die sind schon wieder sehr kritisch zu betrachten. Das finde ich auch nicht gut. Das würde ich in jeglicher Form niemandem empfehlen, würde ich sagen. Aber das gibt es halt auch. Und wenn der Gegner das halt macht, sind wir wieder beim ersten Punkt. Wie reagiere ich darauf? Weil diese Situationen kommen vor. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erzählt habt, aber wir nehmen ja jetzt eine Doppelfolge auf. Also Johannes, du bist ja gleich auch noch bei uns im Podcast zu Gast. Und da sind jetzt zum Beispiel auch gerade innerhalb der letzten 1-2 Wochen einige Situationen relativ tief in der Szene vorgefallen, wo wir dann auf jeden Fall nochmal drüber sprechen werden, über solche Situationen ein bisschen konkreter. also wer da, ich schiebe den Werbeblock jetzt einfach ganz kurz ein, wer da richtig Bock drauf hat, also wer in der Dart-Szene drin ist und da nochmal richtig einsteigen möchte, der kann gerne auch nochmal bei uns dann in der Folge mit dir reinhören, aber das, da würde ich jetzt nicht hier so weit ins Detail gehen, weil das ist wirklich eine große Thematik für sich.
Ist es tatsächlich ein Riesending und dann ist aber ja auch wirklich der Dart Sport schon eine gewisse mentale Sportart, ne? Also das ist jetzt wirklich was, wo dieses Mentaltraining, was jetzt Johannes anbietet, ja einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, weil es ist, glaube ich, das wissen dann wahrscheinlich auch die Spieler, oder? Ist das, wird es dann bei euch auch wirklich nachgefragt? Weil ich glaube, sonst ist ja das Mentaltraining im Sport eher noch ein bisschen unterrepräsentiert.
Leider, ja. Also leider ja, weil grundsätzlich, ich sage immer so, was kannst du mit deinem Körper anfangen, wenn ich dir das Gehirn aus deinem Kopf rausnehme? Gar nichts. Weil unser Gehirn steuert halt auch unseren Körper. Und da wird relativ schnell klar, warum Mentaltraining eigentlich gerade im Sport so wichtig ist. Wenn jetzt die Bewegungssteuerung auch im Gehirn stattfindet, mein Gehirn ist aber belastet von, was macht mein Gegner da gerade für Rhythmuswechsel? Was macht das Publikum gerade hinter mir vielleicht? Jetzt kommt meine eigene Nervosität oder Angst oder Wut vielleicht noch dazu. Dann ist das Gehirn ja mit anderen Dingen beschäftigt als mit meiner Bewegungsausführung. Mhm. Und jetzt ist Darts ja eine unglaubliche Präzisionssportart. Also es muss ja ein unglaublich kleines Feld für die maximal mögliche Punktzahl getroffen werden. Und das möglichst dreimal hintereinander. Das heißt, kleinste Bewegungsstörungen oder Abläufe Störungen in einem Bewegungsablauf verhindern ja schon diese Präzision. Und deswegen ist gerade, sage ich immer, Dart ist Mentalsport. Das ist vielleicht jetzt nicht der körperliche Sport wie andere Sachen, wobei natürlich trotzdem gibt es eine körperliche Komponente.
Dann das würde ich mal, mich ja gerne gleich nochmal fragen.
Genau, steh mal eine halbe, dreiviertel Stunde quasi als Rechtshänder belastend, nur auf deinem rechten Bein, vielleicht auch in einer gedrehten Körperhaltung und halt immer die Schulter oben. Also da gibt es schon auch Ermüdungserscheinungen, aber vor allem ist es natürlich ein Mentalsport. Gerade weil, wie der Micha gesagt hat, im modernen Dartsport auch die psychologische Kriegsführung natürlich mit dazukommt. Da gibt es faire Mittel und das ist ganz wichtig für alle ZuhörerInnen zu sehen, ist das noch fair? Dann darf ich mich auch nicht von ablenken lassen. Denn wenn das Regelwerk es zulässt, habe ich ja keine Handhabe zu sagen, das darfst du nicht. Und das heißt, wenn ich mich dann davon rausbringen lasse, dann bin ich selber schuld. Das nochmal so zum Thema psychologische Kriegsführung. Und deswegen kann ich sowas wie einen Rhythmuswechsel, wie mal langsamer einen Pfeil rausziehen, natürlich auch immer mal benutzen. Denn ich möchte ja gewinnen. Warum soll ich meinem Gegner, der gerade super im Rhythmus ist, immer seinem Rhythmus belassen?
Ja.
Ich will ja irgendwie gewinnen, also darf ich auch mal versuchen, den Gegner so ein bisschen rauszubringen, solange ich im Rahmen der Regeln bleibe.
Ja,
ist ja alles gut. Aber genau das macht es natürlich vor allem aus der mentalen Sicht so anspruchsvoll. Und ich habe es in meiner Arbeit gemerkt, natürlich auch durch die Zusammenarbeit mit Micha. Großteil meiner Kunden sind Dartspieler und Dartspielerinnen, weil die einfach wissen, das ist die Komponente, die das meiste vielleicht in der Sportart beeinflusst.
Ja, klar, klar.
Oder also, wie siehst du das, Micha?
Ja, also ich kann dir da eigentlich schon sehr, sehr weit zustimmen, muss ich sagen. Ich würde halt auch auf jeden Fall sagen, dass dieser mentale Aspekt der entscheidende Aspekt ist. Also Dart ist, würde ich sagen, ich würde schon sagen, dass Dart ein körperlicher Sport ist. Dart ist aber ein körperlicher Sport, der über den mentalen Aspekt und nicht über den physischen Aspekt oder die Physis entschieden wird. Also Dart hat unwahrscheinlich viel mit der Mentalität zu tun, mit dem Mentalsport an sich, mit der, wie du auch gesagt hast, psychologischen Kriegsführung, die im Rahmen ist. Und da würde ich halt einfach auch sagen, dass das unwahrscheinlich wichtig ist und deswegen halt auch viele Spieler darauf zugreifen, wie zum Beispiel jetzt mit dir als Mentalcoach zusammenzuarbeiten. Es sind jetzt leider noch nicht so viele, wie es eigentlich sein sollten, aber das hat auch damit zu tun, dass sich der Dartsport ja jetzt gerade über die letzten 10, 20 Jahre erst wandelt. Weg vom reinen Kneipensport hin zum Mentalsport. Und ich wette,
viel mehr spielen jetzt mittlerweile Turniere, ne?
Den Leuten, die mit einem Mentaltrainer zusammenarbeiten in der Welt des Darts, noch deutlich höher sein. Dann nochmal ganz kurz zu dem Punkt, warum ich sage, Dart ist ein körperlicher Sport. Also ich würde sagen, körperlicher Sport muss halt nicht unbedingt rein physisch oder rein von der Kraft oder über Schnelligkeit entschieden sein, wie weiß ich nicht, Kugelstoßen oder was auch immer oder Fußball, sowas in die Richtung. Aber die Sache ist, wenn ich jetzt von mir erzähle, mein längstes Dart-Turnier, was ich jemals gespielt habe, ging 17 Stunden. Und ich wette, bei uns gibt es noch Spieler im Team, die noch sagen würden, da gab es Turniere, die gespielt haben, die gingen noch deutlich länger. Und versuch jetzt mal 17 Stunden, natürlich, du spielst nicht durch, aber du musst dich immer wieder auf den Punkt konzentrieren, um dein bestes Niveau abzuliefern. Du stehst die ganze Zeit auf dem einen Bein nach vorne gebeugt und dann musst du die ganze Zeit die Koordination sauber ausführen, dass du diese 20 Gramm schweren Pfeile 2,37 Meter vor dir in dieses 8 mm schmale Feld wirfst, um das jetzt gerade zu treffen. Mach das mal über mehrere Stunden, das ist richtig anstrengend. Als ich angefangen habe und das erste Mal, und ich bin eigentlich körperlich schon jetzt gar nicht so unfit, würde ich jetzt mal von mir behaupten, als ich das erste Mal 5 Stunden gespielt hatte in meinem Leben, da tat mir der Arm am nächsten Tag weh, da hatte ich Muskelkater, weil das einfach halt auch eine Bewegung ist, die du die ganze Zeit ausführst. Also es ist nicht wie dieses Kugelstoßen, Fußball, was auch immer, Tennis, wo du extrem alles über die Physis entscheiden musst, aber es ist trotzdem körperlich schon relativ fordernd, zumindest in der Koordination und über einen längeren Zeitpunkt dann, Zeitraum dann auch in der Ausdauer, würde ich sagen.
Man sieht es, finde ich, auch am Trend der gerade der jungen Generation. Früher hat man immer gesagt, hier, das sind doch nur die Dicken mit dem Bierbauch, die da oben spielen. Aber wenn man sich jetzt wirklich mal die Turniere anguckt, da erstens viele, die vielleicht früher mal wirklich körperlich breiter waren, haben ordentlich abgenommen. Ein Luke Humphreys zum Beispiel, der sah ja früher mal ganz anders aus. Und dann gibt es aber auch gerade die neue Generation, ganz viele auch, die deutlich schlanker vielleicht daherkommen und vielleicht sagen, okay, ich brauche vielleicht auch ein gewisses Körpergefühl und Körperbewusstsein, auch für eine Sportart, in der ich vielleicht nicht die ganze Zeit rennen muss.
Ja, also ich meine, schau dir die alten Spieler an, alle mit ihrem Bierbauch, was auch immer, das sind schon alles sehr, sehr stämmige Kerle. Ich meine, die neue Generation, die sind auch nicht alle super durchtrainiert oder sowas, ne, aber zumindest nicht. Schon mal deutlich fitter, wenn du dir anschaust, ja. Nathan Espinel, Max Hopp, Dimitri Vandenberg oder auch bei uns im Team, Ricardo Pietreczko, Marvin Koch, Jonas Aplowski, Felix Knappe, die sind alles Spieler, wenn du die jetzt, weiß nicht, mit der älteren Generation, wenn man die jetzt einfach mal aufzieht, weiß nicht, John Henderson, Andy Fordham oder sowas in die Richtung vergleichst, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Das ist ein ganz anderes Verständnis vom Spiel.
Würdest du dann sagen, aber trotzdem, weil du sagst, es ist ja jetzt so, so zwei Komponenten, ne? Also die mentale Komponente, die körperliche Komponente auch, klar, jetzt nicht der Top-Athlet, aber schon irgendwo mit Körpergefühl. Gibt es so für dich, Micha, den typischen Darts-Spieler, wo du sagst, das muss ein Spieler mitbringen, dass er auch wirklich erfolgreich mitspielen kann?
Also an sich, du musst erstmal nichts mitbringen. Du kannst halt quasi über zwei Komponenten gehen. Entweder du bist unwahrscheinlich talentiert, siehe Adrian Lewis, Gary Anderson, was auch immer, hast von Haus aus eine unwahrscheinliche Hand-Auge-Koordination in die Wege gelegt bekommen, dass du einfach gefühlt aus deinem Gefühl heraus oder einfach so, wenn du die Darts in die Hand nimmst, triffst, was du willst. Oder du bringst halt diese extreme Komponente mit, dass du der Arbeiter bist, dass du das extreme Mindset hast und dich da reinkämpfst und einfach wirklich Stunden am Board verbringst. Also ich glaube, Van Gerven hat irgendwann mal gesagt, es ist eigentlich komplett egal, was du für einen Wurfstil hast. Wenn du nur lange genug damit spielst und vom Kopf her da bist, dann kannst du auch damit der beste Spieler der Welt werden. Guck dir Phil Taylor an, wem das noch vor Augen ist, der hatte eigentlich so einen beschissenen Wurfstil, aber der war damit erfolgreich, weil er es einfach immer wieder gemacht hat, weil er am härtesten von allen in seiner Zeit gearbeitet hat und weil er daran geglaubt hat, dass er alles gewinnen wird. Also du musst halt schon, du musst an sich gar nichts mitbringen, aber du musst entweder hast du das Talent, da musst du weniger arbeiten, oder du musst super hart arbeiten. Also ich meine, du musst jetzt halt, wie gesagt, nichts mitbringen, wie im Fußball, wo du, weiß ich nicht, mit 12 schon in irgendeinem Auswahlkader spielen musst, weil du, weiß ich nicht, die 100 Meter in 13 Sekunden läufst und ansonsten ein super Ballgefühl hast, aber es bringt dir halt, also wie gesagt, entweder du hast das Talent oder du musst arbeiten, aber arbeiten kann jeder, dafür musst du nichts mitbringen.
Aber das ist ja auch nochmal wieder so ein Thema, auch nochmal zurück zum Anfang, warum es dann auch so sein wird, warum Darts eigentlich in Zukunft nur noch mehr erfolgreich sein kann. weil ich halt nicht der, also es kann wirklich der, sagen wir es mal übertrieben, der Junge von nebenan, der weder, gut, einen finanziellen Background brauchst du, glaube ich, in allen, überall, wenn du ein bisschen was mithalten
willst. Ja, aber es ist, ganz kurz, aber das ist ja. Im Dart im Vergleich zu anderen Sportarten ja, sehr limitiert.
Auf jeden Fall.
Also ich sag mal so, wenn du die komplette Development-Tour mitspielen möchtest, erstmal, um dich zu entwickeln, das ist so eine Entwicklungstour, die findet in Deutschland und in England statt, dann kannst du die übers Jahr, weiß ich nicht, wenn du schaust, mit 2000 Euro aufs Jahr gesehen, kannst du die komplett aus eigener Tasche stemmen und spielen, wenn du das möchtest. Und im Vergleich zu, weiß ich nicht, Tennis, wo du irgendwie dann später irgendwie, weiß ich nicht, ein 250er oder 500er ATP-Turnier, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, irgendwo in, weiß ich nicht, Spanien spielen möchtest oder sowas, das sind schon mal ganz andere Preiskategorien, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht auch gar nicht rein, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich, das ist ja, also selbst im Fußball brauchst du da ja dann wesentlich mehr. Was mich jetzt zum Schluss vielleicht noch interessieren würde, ist das Thema, nochmal, wir hatten es vorher von Fangesängen und so weiter. Wie wichtig ist für euch als Dartspieler, Micha, das Publikum? Also wie wäre es jetzt einfach als Gedankenexperiment, so eine Tour, so ein Turnier würde jetzt einfach so in einem geschlossenen Raum mit nur euch zwei Spielern und vielleicht noch einem Schiedsrichter stattfinden. Wie wichtig, welchen Einfluss hat dieses Publikum auf dein Dartspiel?
Also meinst du jetzt für die Entwicklung des Sports oder für mich selber als Zuschauer?
Nee, also, nicht als Zuschauer, sondern als Spieler.
Als Spieler.
Als Spieler. Also als Spieler. Wie, weil es sagen ja auch, die Atmosphäre ist ja in ganz vielen Sportarten ein Riesenthema. Ist es bei euch auch so? Also braucht ihr diese 2000 Leute, die dort euch anfeuern?
Also ich glaube, weder Johannes noch ich haben schon vor 2000 Leuten Dart gespielt. Aber ich sag mal so, du brauchst es nicht. Also nur um ganz kurz das in einem Satz zu erwähnen, für die Entwicklung des Sports, auch in die Zukunft gesehen, sind die Zuschauer unwahrscheinlich wichtig. Und ohne die Zuschauer geht gar nichts über die nächsten 20 Jahre, über die Fans vor Ort. Aber für den Spieler, du brauchst die nicht. Also absolut nicht. Ich meine, jeder Dartspieler fängt nicht auf der großen Bühne an, sondern es gibt die sogenannten Floor-Turniere, da hast du gar keine Zuschauer dabei. Und damit fängt jeder Spieler an zu spielen, dort erstmal sich hochzuarbeiten, auch von den Tourcard-Inhabern, also den Profis bei der PDC, die fangen dort erstmal mit an und wenn sie dort gut performen, dann geht's auf die Bühne und dann muss man damit klarkommen, aber die Basis ist immer, auch ohne Zuschauer gut spielen zu können. Und wenn du das kannst, dann spielst du auch vor den Zuschauern und das ist dann nochmal ein ganz anderes Spiel, wie man dann damit klarkommt, aber an sich brauchen tut man sie nicht, der Sport schon, die Spieler nicht.
Ich glaube, es ist ein bisschen zweigeteilt. Es kommt ganz auf dich als Person an. Du hast vollkommen recht. Es gibt, ich habe gleich ein Beispiel dafür, wo es das für Spieler manchmal besser ist, wenn kein Publikum dabei ist. Aber ein Publikum kann natürlich auch sehr deine eigene Performance tragen, gerade wenn die auf deiner Seite sind. Auf jeden Fall hat das Publikum als Faktor von außen einen unglaublichen mentalen Anteil, egal in welcher Sportart wir sind. Also wir haben es auch gesehen bei Corona-Zeiten, US Open, da passen 23.000 Leute rein und Zverev gegen Thiem spielen einen Tiebreak um den Sieg bei den US Open und es ist einfach keiner da. Da, wo du einfach platt bist, wo du vielleicht mal von außen so ein bisschen Impuls brauchst, hast du nur den Trainer, der mal von außen in einer riesen Schüssel klatscht. Zum Beispiel. Aber natürlich kann das Publikum dich auch total ablenken. Und das, wie der Micha gesagt hat, das musst du dann trainieren. Das wird auf einmal ein anderes Spiel, wenn du dann so gut wirst, dass du vor Publikum spielst, weil du es gewohnt bist, vielleicht ohne zu spielen. Aber jetzt auch wir Normalsterblichen kennen das vielleicht, wenn uns auf einmal Leute zugucken bei unserem Sport, dann wollen wir vielleicht auf einmal die Leute beeindrucken. Und das sorgt wieder dafür, dass unser Spiel schlechter wird. Weil ich spiele auf einmal nicht mehr das, was jetzt gerade wichtig wäre, sondern ich spiele das, was ich glaube, was der außen sehen will. Deswegen kann das Publikum einen hohen Faktor auf das Spiel selber haben, auch wenn es eigentlich gar nicht mitspielt. Und wo das Publikum auch sehr negativen Einfluss auf das Spiel haben kann, sehen wir bei Gervin Price. der wird in fast jeder Halle ausgebuht, weil das mittlerweile einfach so, manchmal gibt es gar keinen Grund dafür. Der ist schon beim Reinlaufen, wird er ausgebuht. Und da machen wir jetzt gar kein großes Fass auf, was da schon alles versucht hat und was da alles für Szenen gab. Aber erstaunlich ist, sein WM-Titel gewinnt da, korrigiere mich Micha, im Corona-Jahr, wo keine Zuschauer dabei sind. Und das, obwohl er eigentlich ein emotionaler Spieler ist, aber der braucht die Emotionen für sich selber und gar nicht unbedingt die Emotionen quasi von außen. Aber das Publikum hat quasi die Macht oder den mentalen Effekt, das Spiel eines Spielers zu beeinflussen, im Fall von Gervin Price vielleicht in gewissen Situationen negativ sogar zu beeinflussen, dass es den mehr unter Druck setzt und er in seiner Performance schlechter wird. Sollte nicht so sein, aber auch das sind Sachen, die du einfach durch mentales Training trainieren kannst, indem du dich vorher häufiger so einem ähnlichen Stress schon mal aussetzt. Du kannst natürlich nicht simulieren, vor 2000 Leuten zu spielen, aber du kannst den Geräuschpegel, die Lautstärke, die Zwischenrufe, sowas kannst du alles simulieren. Und das ist Teil meiner Arbeit mit meinen Spielern und auch mit den Spielern aus dem Team,
also mein Dartcoach. Ganz kurz, ich glaube, das lässt den Spieler niemals kalt mit dem Publikum oder wenn halt keines mehr da ist. Im Tennis glaube ich noch extremer als im Dart, würde ich mal sagen, weil du es da nicht so gewöhnt bist ohne Publikum. Ganz kurze Frage, ganz spontan an dich, Johannes. Würdest du sagen, dass Novak Djokovic Olympia 2021, als er auf dem Weg zum Golden Slam war, dass er das Halbfinale gegen Zverev vor Zuschauern gewonnen hätte oder nicht? Oder glaubst du, es hat keinen Faktor gespielt?
Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, also es hätte ihm vielleicht ein bisschen geholfen, aber ich glaube, da war er tatsächlich zu sehr mit sich selbst beschäftigt und seinem eigenen Anspruch und seinen eigenen Zielen, die ihn da wirklich dann gehemmt haben und zurückgehalten haben. Aber gerade in so einer Sache, wo du selber natürlich von dir selbst gehemmt bist in der Leistung, kann vielleicht so ein Faktor von außen natürlich einen positiven Effekt haben, ne? Dass du da nochmal gepusht wirst, nochmal angefeuert wirst, wenn das Publikum natürlich auch sieht, boah, der Spieler, der struggelt gerade richtig. Also es hätte eine andere Wendung nehmen können. Ich glaube aber, in dem Fall war er zu sehr mit sich selbst beschäftigt.
Yes. Ja, ja, cool. Also ich stelle jetzt die Abschlussfrage doch noch tatsächlich, weil mich das einfach nochmal tierisch interessiert, was Micha dazu denkt und wie er so, ja, auch ohne Glaskugel so in die Zukunft blickt. Ich würde dich einfach zum Abschluss noch mal gerne fragen, was würdest du dir aus deiner Sicht jetzt, der du ja das schon länger beobachtest, für die Karriere des Dartsports in Deutschland tatsächlich wünschen? Wo wir in 20 Jahren stehen, hast du ja vorhin schon mal gesagt. Aber was würdest du dir auf dem Weg dahin für den Dartsport tatsächlich wünschen?
Ich würde mir, jetzt muss ich sehr weise überlegen, was ich hier sage. Ich würde mir drei Punkte, die mir spontan in den Kopf kommen, würde ich mir wünschen. Ich würde erstens mir wünschen, ich mache vier Punkte. Erster Punkt, ich würde mir wünschen, dass wir noch viel mehr Leute für diesen Sport begeistern können. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall passieren. Zweiter Punkt, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass Dart noch mehr in den nächsten Jahren von diesem Kneipensport-Image wegkommt. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir den einen Boris Becker im Dart bekommen. Im liebsten Fall natürlich Ricardo Pietreczko oder sonst ein Spieler bei uns aus dem Team. Dass wir dieses eine Zugpferd haben, das bei jedem großen Major-Turnier im Halbfinale zumindest um den Titel mitspielt und vielleicht in der Premier League ist, was auch immer, so in den Top 10 der Welt. Das würde ich mir auf jeden Fall noch wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass die Dart-Szene in Deutschland im Allgemeinen für den, ist auch nochmal wieder ein sehr großes Thema für sich, haben wir auch mal eine komplette Podcast-Folge drüber gemacht, mit den Verbänden und mit den ganzen Turnieren für die einzelnen Laienspieler über ganz Deutschland verteilt, dass das System noch deutlich ausgebaut wird und deutlich transparenter gestaltet wird. Und ich glaube, das sind die vier Punkte, die auf dem Weg in 20 Jahren dahin passieren müssen, dass der Dartsport nochmal extrem explodiert und laut meiner Aussage oder meinem laienhaften Wissen größer wird als Tennis und Golf. Das sind die vier Punkte, die passieren müssen in den nächsten 20 Jahren und die sehe ich auch passieren in den nächsten 20 Jahren.
Sehr, sehr gut. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall an der Stelle, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen.
Danke.
Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass du dort du mit deinem gesamten Team dort einen richtig großen Einfluss und einen richtig großen Anteil daran haben werdet. Also ich wünsche euch da einfach wahnsinnig viel Erfolg weiterhin. Ja, freue mich über das Gespräch. Das war wirklich richtig cool. Ich habe mega viel gelernt. Ich habe mir auch so ein paar Sachen noch nebenbei aufgeschrieben, die ich unbedingt nachher nochmal nachgucken muss, beziehungsweise meinen Bruder fragen muss, weil da so viele Fachbegriffe gefallen sind. Also von daher richtig, richtig gut. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich glaube, ich sage jetzt einfach mal bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Ne? Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mir auch großen Spaß gemacht hier mit euch.
Auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, Micha. Wir sprechen ja gleich noch ein bisschen länger. Mhm. Dann bei eurem Podcast. Aber schon mal vielen, vielen Dank für deinen Gastauftritt hier.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank euch.
Cool. Ja, Johannes, mega coolen Gast, den du hier eingeladen hast. Ich bin echt begeistert. Hab wahnsinnig viel gelernt, wie gerade schon gesagt. Das sollten wir echt öfter machen.
Ja, finde ich auch. Also unsere Podcast-Folge wurde heute mal ein bisschen länger, aber ich glaube, das ist auch vollkommen in Ordnung, dadurch, dass wir zu dritt waren. Und vielleicht haben ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch die ein oder andere Idee für die Zukunft. Dann können sie uns die natürlich gerne zukommen lassen, wen sie gerne mal bei uns noch als Gast haben. Diesmal war es der Micha eben, direkt aus dem Sport, direkt aus der Dartszene. Und sollten wir auf jeden Fall wieder machen.
Genau. Super. Ja, dann sehr gerne würde ich sagen, machen wir an der Stelle wieder den Deckel drauf. Ich freue mich auf den nächsten Monat. Ich freue mich auf den nächsten Helden des Monats. Mhm. Und wie immer überlasse ich dir an der Stelle das letzte Wort.
Vielen Dank dir wieder, Markus, für das Moderieren. Und ich möchte heute meine letzten Worte direkt an unsere ZuhörerInnen richten. Und nochmal mit dem Blick auf die Konkurrenzsituation, die wir heute auch besprochen haben am Beispiel Darts, richten. Denkt dran, es ist eure Entscheidung, wie viel Einfluss ein Konkurrent auf euch hat. Wenn ihr den Fokus von dem Gegenüber weglenkt und euch auf den nächsten Schritt konzentriert, der für euch wichtig ist, dann kann euer Konkurrent einen Kopfstand machen, aber er wird eure Sache und eure Tätigkeit nicht beeinflussen können. Denn Erfolg ist Einstellungssache.